sonst kein Lied vorgeschlagen wird. Wir müssen ja nicht bis 12 Uhr warten. Auf der Welt gibt es mittlerweile über 8 Milliarden Menschen. Wir haben in Deutschland weit über 80 Millionen Einwohner. Wo bin da ich? Da geht es uns doch so, wenn wir überlegen, diese 8 Milliarden sind alle auf einem Riesenplatz versammelt, wie bei Eckhart zu Nieden, die drei vom Ast, wo die Ameisen vorkommen. Und ich weiß die Zahl nicht genau, aber die eine Ameise hatte die Zahl 10.083 oder was. Hanna, weißt du es?
Ich kenne die Geschichte, aber ich weiß gar nicht mehr.
Die Zahl kann ich auch nicht, aber wenn wir Auto fahren, ab und zu kommt dann die Zahl an meinem Ohr vorbei. Deshalb, ja, geht es uns nicht manchmal so und wir gehen unter? Wir haben gesungen, du weißt, wie oft wir mutlos sind. Wie die Angst gewinnt und uns jede Hoffnung nehmen will. Das ist eigentlich ein Gefühl, was uns doch beschleichen muss, wenn wir mal realistisch überlegen, wir sind nur eine kleine Nummer unter so vielen Menschen. Die leben jetzt gerade alle. Und wenn wir mal von der Geburtsreihenfolge ausgehen, könnte tatsächlich jeder von uns einfach nur eine Zahl haben. Wir haben aber dann gesungen und begreifen nicht, und das möchte ich uns heute mal vorstellen, dass wir es doch begreifen, dass du uns kennst, dass dein Plan für uns schon fertig ist. 8 Milliarden Menschen, und jetzt sagt Gott dir, ich kenne dich ganz persönlich. Das ist ein Gedanke, der sehr viel Mut macht, der sehr viel Frieden bringt, der in den Sorgen, die wir haben, natürlich uns aber ermutigt. Und dazu möchte ich heute Morgen den Psalm 139 vorlesen und bitten, dass ihr einfach beim Lesen mal für euch überlegt, wenn ihr das hier hört, was David von Gott sagt, wie fühlt ihr euch dabei? Psalm 139. Dem Vorsänger von David ein Psalm. Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst meine Gedanken von fern. Du sichtest mein Wandeln und mein Liegen und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es ganz. Von hinten und von vorn hast du mich eingeengt und deine Hand auf mich gelegt. Kenntnis zu wunderbar für mich, zu hoch, ich vermag sie nicht zu erfassen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich hinauf zum Himmel? Du bist da. Und bettete ich mir im Scheol? Siehe, du bist da. Nähme ich Flügel der Morgenröte, ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres? Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spräche ich, nur Finsternis möge mich umhüllen und Nacht werde das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern und die Nacht würde leuchten wie der Tag, die Finsternis wäre wie das Licht. Denn du bildetest mich, meine Nieren, du wobst mich im Leib meiner Mutter. Ich preise dich dafür, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, meine Seele weiß es sehr wohl. Mein Gebein war nicht vor dir verborgen, als ich gemacht wurde im Geheimen, gewirkt in den untersten Örtern der Erde. Meinen Keim sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben. Die Tage, die entworfen wurden, als nicht einer von ihnen war. Wie kostbar sind mir deine Gedanken, o Gott. Wie gewaltig ihre Summen, wollte ich sie zählen. Sie sind zahlreicher als der Sand. Ich erwache und bin noch bei dir. Möchtest du, o Gott, den Gottlosen töten und ihr Blutmenschen weicht von mir? Sie, die dich nennen zum Verbrechen, die zu eitlem schwören, deine Feinde, hasse ich nicht, Herr, die dich hassen, und verabscheue ich nicht, die gegen dich aufstehen? Mit vollkommenem Hass hasse ich sie. Sie sind Feinde für mich. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, und leite mich auf ewigem Weg. Wie fühlt man sich, wenn man diesen Text liest? Furchtbar, weil da jemand ist, der bis ins Kleinste alles weiß, dann kann man sich dagegen sträuben und kann, wie Harry das eben in dem Gedicht vorgelesen hat, sagen, ich sage mich los, so einen Gott will ich nicht, oder froh und dankbar. Wenn wir den Psalm lesen, ich bin überzeugt, wir müssen ihn und wir können ihn nur wirklich verstehen in diesem zweiten Sinn. Der Psalm ist nicht geschrieben, um jemandem Angst und ein schlechtes Gewissen einzuflößen. Nein, denn, ich zeige das gleich, für David ist es klar, ich bin so dankbar, dass ich einen Gott habe, vor dem ich einfach völlig offen bin, der über alles Bescheid weiß. Und ich möchte Mut machen, auch im Sinn unseres Liedes, dass wir einfach einen dankbaren Blick kriegen und uns öffnen diesem Gott. Nicht ein schlechtes Gewissen, sondern dieses frohe, offene Herz eines wirklich gläubigen Menschen. Wir können den Psalm in 4 Strophen, a 6 Versen einteilen. In den ersten 6 Versen geht es um den Gedanken, du kennst mich ganz und gar. Da, wo ich bin, überall, du kennst mich. Die zweite Strophe, 6 bis 12, geht weiter und sagt, wo ich auch bin, da bist du. Du bist wirklich da, gegenwärtig bei mir. Dann haben wir die Verse 13 bis 18, die begründen das Wissen von David. Er kennt mich und er ist immer da, damit, dass er sagt, er hat mich doch geschaffen und er hat einen Plan für mein Leben. Und das führt viertens zu einer Antwort von David in den letzten 6 Versen, in der letzten Strophe, wo er das Ganze umdreht und Gott antwortet und sagt, und ich möchte dir treu sein und ich stehe voll und ganz auf deiner Seite. Was auch um mich herum passiert, was auch in meinem Herzen passiert, ich möchte dir treu sein. Denn du, Herr, wir haben ein Liederbuch, da habe ich so ein paar Zeilen draus, ein Lied im Liederbuch von Karl Brockhaus, so ein paar Zeilen genommen. Denn du, Herr, kennst mich ganz und gar. Das ist der Gedanke der ersten 6 Strophen. Wenn wir die uns ansehen, dann steht hier David direkt seinem Gott gegenüber. Er sagt du und er sagt, du kennst mich. Und dann haben wir immer wieder dieses Wort mein ganzes Leben. Das ist der erste wichtige Gedanke, der sich durch die ersten 18 Verse zieht. Ich zeige das jetzt hier am Beispiel dieser Strophen. Wenn ein Gläubiger da ist, für den der Schöpfer Gott, der alles geschaffen hat, ein ganz persönliches Gegenüber ist und der zu ihm betet und sagt, du, Herr. Wir sagen du zu unserem Gott. Das sagen wir nicht zu unserem Bundeskanzler, das sagen wir nicht zu den mächtigen Menschen dieser Welt. Und selbst das Duzen wird ja in unserer Gesellschaft immer moderner. Aber eine persönliche Vertrautheit gibt es nicht. Hier steht ein wirkliches Du. Und auf der anderen Seite ist es nicht das anmaßende Du, sondern das Du eines Menschen, der weiß, Gott hat mich zuerst erkannt. Wir haben auch im Neuen Testament diese Doppelung, dass wir erkennen möchten, ihn kennenlernen möchten, im Galaterbrief zum Beispiel, Kapitel 4, und dann steht aber sofort, vielmehr wir sind von Gott erkannt. Das steht am Anfang. Er kennt mich. Und dass er sich uns zuwendet, begründet diese vertraute Beziehung, die wir zu unserem Gott haben, die wir wirklich pflegen können. Und dann gucken wir uns an und lasst uns das jetzt nicht als etwas Erschreckendes ansehen, sondern als etwas zutiefst Beruhigendes. Wenn wir uns die Verben ansehen, die hier verwendet werden, dann sehen wir einen Gott, der sich für uns interessiert. Ein Gott, der die Lupe in die Hand nimmt, wie ein Forscher, wie ein Entdecker und sagt, nicht Nummer 10.083, sondern, und jetzt setzt doch bitte einfach euren ganz persönlichen Namen ein, ein Gott, der die Lupe in die Hand nimmt und sagt, ich möchte genau wissen, wie denkt der gerade? Wie fühlt der gerade? Ich wende mich ihm zu. Hier haben wir dieses Wort forschen. Wir haben dieses Wort in Vers 3, das Sichten. Das ist der Hinweis, genau hinzusehen. Wie man Sand siebt, ist wörtlich, steckt dahinter die Idee. Wie man siebt, damit zwischen all dem Sand das herauskommt, was man filtern möchte, was man als besonders wertvoll haben möchte. Wir machen uns ja gegenseitig eine Menge vor und das können wir wunderbar. Wir haben alle unsere Fassade und dann einfach mal zu sieben, dass da ein Gott ist, der es gut mit uns meint. Und der genau hinsieht und merkt, wo ist da ein Schmerz? Wo ist da Einsamkeit? Wo ist da vielleicht ein tiefes Glück? Und ich möchte es mit dir teilen. Deshalb haben wir dann vermehrt dieses Wort kennen, verstehen. Also er weiß auch wirklich Bescheid, was das bedeutet. Das ist nicht so ein bloß oberflächliches Wissen. Und in Vers 3 mit meinem ganzen Leben bist du vertraut. Jeder Schritt, den ich gehe, jede Herausforderung, die nächste Prüfung, die ansteht, der nächste Antrag, der geschrieben werden muss, ein Gespräch, familiäre Hürden, die da sind, die es schwer machen im Augenblick, aber auch, ich bin mit meinem Gott unterwegs. Und ich freue mich, dass ich über ihn nachdenken kann, dass ich mir Zeit nehme, in der Bibel zu lesen. Gott sieht dich, wenn du dir dafür Zeit nimmst. Wenn wir uns Zeit nehmen, vielleicht mit jemand anderem ins Gespräch zu gehen, uns um ihn zu kümmern. Und das, was hier gesagt wird, ist, er kennt. Und was er kennt, ist, einen Menschen in all seinen Facetten. Sitzen, aufstehen, wandeln und liegen beschreibt die ganzen Tätigkeiten, die unser Leben vom Morgen bis zum Abend ausmachen. Ob wir in der Ruhe sind und sitzen, ob wir uns aufmachen, auf einen Weg machen, vielleicht auch um Traktate zu verteilen, um einen Besuch zu machen, ob wir uns wieder hinlegen, zur Ruhe kommen, unser ganzes Leben wandeln, ist von unserem Gott erkannt und er betrachtet es. Aber nicht nur das. Da kann ich eine Kamera anmachen und wir haben ja zunehmend diese Kameras überall hängen und über unsere Handyortung kriegt auch Google und wer auch immer da dran ist, ziemlich viel über unser Profil heraus. Hier haben wir aber einen Gott, der kennt auch meine Gedanken. Auch die, die wir nicht twittern oder in unseren WhatsApps teilen oder auch über Handyortung, wir können ja inhaltlich ganz viel da rauskriegen, indem wir wirklich ein Profil erstellen. Da brauche ich noch nicht mal Inhalte filtern, sondern einfach nur, die Zeitungen zeigen das manchmal ganz schön. Gebt mal ein, wo ihr hin möchtet, gebt mal noch eine Telefonnummer ein und schon weiß man, der hat Zahnschmerzen und der wird übermorgen zum Zahnarzt gehen. Da brauche ich keinen Inhalt filtern. Das macht heute, kann Google einfach so herauskriegen, nur über die Kontaktdaten, die wir im Internet eingeben oder die Suchfunktionen, die wir eingeben. Und überlegt mal, was ihr alles sucht. Darüber weiß man, ob ihr ein Christ seid oder ob ihr keiner seid. Entsprechend werden uns ja auch die Filterangaben gegeben. Je konservativer wir suchen, desto konservativ frömmer sind die Internetseiten, die uns angeboten werden. Also wir leben auch alle in dieser Blase. Das heißt, wir sind erkannt. Aber hier haben wir einen Gott, von dem steht in Vers 2, du verstehst meine Gedanken von fern. Das ist viel mehr. Das ist nicht dieses technische Abgreifen und ein Profil erstellen, was ist das für ein Typ, sondern das ist ein Gott, der versteht, der Verständnis hat, der weiß, was für ein Interesse dahinter ist und der uns in unserem Leben da begleiten möchte, uns Hilfe geben möchte. Das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es ganz. Und auch das ist ein Gedanke. Ich habe es noch nicht ausgesprochen. Wie viel sprechen wir aus, wo wir hinterher sagen, habe ich missverständlich formuliert? Wo uns vielleicht gespiegelt wird, das hat mir aber jetzt wehgetan, wir haben es überhaupt vielleicht nicht so gemeint. Unser Reden ist etwas Unvollkommenes, aber Gott weiß schon in dem Moment, wo es noch nicht gesagt ist, wo es noch nicht der Deutung unserer Mitmenschen zur Verfügung steht. Er weiß ganz genau, was wir eigentlich ausdrücken wollen, was dahinter ist. Und es ist etwas Gutes. Auch das, was wir in Vers 5 finden, ist etwas Gutes. Von hinten und von vorn hast du mich eingeengt. Ja, wenn ich sage, ich will eine Bank ausrauben, ist das ein schrecklicher Gedanke, dass da ein Gott ist, der mich einengt, der alles weiß. Aber David ist nicht so unterwegs, dass er sagt, ich rebelliere gegen Gott. Das ist ein Vers, mit dem die Menschen ohne Gott nichts anfangen können. In einem etwas anderen Zusammenhang hat Markus Lanz letzte Woche gesagt, diese orthodox frommen Juden, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als zu beten, tun sie nicht. Aber dann spiegelt er das nicht und sagt, die sind ein bisschen verrückt, könnte er ja vielleicht sogar sagen, was auch nicht stimmt, sondern die haben ein ernstes Mühen, Gottes Willen kennenzulernen. Aber was sagt er? Das kann doch kein Gott der Liebe sein, der so etwas von einem Menschen verlangt, von morgen bis zum Abend zu beten. Wenn wir so daran gehen, kommen wir nicht weiter. Ich habe mal über die Suchfunktion in der Bibel mir angeguckt, dieses Wort einengen, wo das verwendet wird. Und das wird tatsächlich in der übergroßen Mehrzahl der Stellen übersetzt mit belagern. Also, da kommt der Feind und belagert. Das Einengen kann etwas Bedrohliches, Negatives sein. Wir haben aber auch Stellen, die sagen, wo das in dem Sinn verwendet ist, wie einhegen, einen Zaun machen, nämlich einen Schutz geben. Und meint ihr, für das Volk Israel war das eine Katastrophe, als sie am Roten Meer lagen, als da die Pferde der Ägypter hinter ihnen her waren? Und dann stellt sich die Wolken- und Feuersäule hinter sie, zwischen die Ägypter und sie. Das war Schutz. Und dann war vor ihnen auf einmal der Weg offen durch dieses Meer. Von hinten und von vorn hast du mich eingeengt. Das ist ein Gott, der uns in unseren Lebensumständen immer schützen möchte. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Als kleine Kinder können wir es vielleicht am ehesten nachvollziehen. Wenn da eine Situation kommt, mit denen ihr nicht klarkommt und ihr kommt zu euren Eltern und die legen die Hand auf euch, das bringt Ruhe und Sicherheit. Und so haben wir einen Gott, der seine Hand zum Schutz auf uns legt. Wenn ich Vers 6 dazu nehme, merke ich, dass David eben keine Angst hat und sagt, das kann doch kein Gott der Liebe sein, sondern er sagt, das ist wunderbar. Das gibt mir eine tiefe Ruhe. Das ist so wunderbar, dass ich es gar nicht begreifen kann. Und lasst uns das als einen ersten Punkt mitnehmen. Du kennst mich durch und durch mit den Freuden meines Lebens, mit den Sorgen meines Lebens, mit dem nächsten Bewerbung, die ich vielleicht abgeben muss, mit der Angst, ich muss nächste Woche, übernächste Woche wieder zum Arzt, zu einer Untersuchung, was wird sie wohl mit sich bringen? Du kennst mich ganz und gar. Von hinten und von vorn bist du dabei und schützt mich. Ich habe aus dem Lied von Karl Brockhaus für die nächsten Verse einfach nur diesen kurzen Satz gewählt: Wohin ich gehe, du bist da. Das ist eine drängende Frage, die er hier steht. Wohin sollte ich gehen? Wohin fliehen? Und ich bin überzeugt, David meint hier nicht, ich will jetzt ausbrechen und Mist, Gott holt mich immer ein. Das sind hypothetische Überlegungen, die er hier anstellt. Er sagt, ob es der Himmel ist, die absolute Höhe, oder ob ich sterbe, ob ich im Totenreich bin. Dann hat er die Dimension Ost und West ganz schön poetisch ausgedrückt. Nähme ich Flügel der Morgenröte, der Morgenaufgang, schön orange, die Morgenröte, die da hervorkommt, und die Flügel, ich kann ganz weit mitfliegen mit der aufgehenden Sonne. Oder für den Israeliten ist das Meer schlechthin, das Mittelmeer, am äußersten Ende des Meeres. Vielleicht geht man gedanklich bis Spanien, viel weiter geht die Welt ja damals nicht, wenn überhaupt. Egal, ob nach Osten oder Westen. Und dann in Vers 11 und 12 die Dimension Finsternis, Dunkelheit. Ich stelle mir jetzt mal vor, ich würde das machen, ich will das nicht. Das ist sein Gedanke. Aber ich weiß, du lässt mich nicht los. Du bist immer bei mir. Und für ihn ist das eine Sache, die nichts Schlechtes ist, sondern die was Wunderbares ist. Vers 8 steht es zweimal. Du bist da, siehe, du bist da. In welche Lebenssituation wir kommen, es ist die Gegenwart Gottes. Wir haben vorher dein Geist, dein Angesicht in Vers 7. Und wir haben diesen schönen Gedanken in Vers 10. Dieser Gott, und jetzt bin ich wieder bei euch Kindern und euren Eltern, der nimmt mich an der Hand, der geht mit mir. Vielleicht traue ich mich irgendwo nicht alleine hin. Wie schön ist es, wenn die Eltern, die sagen, ich komme mit. Du brauchst da nicht alleine hingehen. Ich nehme dich an der Hand. Und was macht uns großen Angst in unserem Leben? Was passiert vielleicht beruflich, wo wir gerade gar nicht gut klarkommen? Was passiert im Alter, wenn die Schmerzen da sind und morgens um 6 ein Tag anfängt oder noch früher und schon um 7 nicht enden will? Deine Hand leitet mich, deine Rechte will mich fassen. Das ist dein Gott, das ist auch eine Zeile aus diesem Lied. Du führst mich sicher, wunderbar, in diesem tiefen Vertrauen zu leben. Ja, selbst die Finsternis kann es vor Gott nicht geben. Selbst in der Nacht und Finsternis, er ist Licht. Für ihn ist es ein völliges Durchleuchten. Und jetzt denken wir an Psalm 23, da ist David in einer ähnlichen Situation. Und auch wieder sagt er, hypothetisch, wenn ich wanderte, wenn ich in eine Situation komme, wo ich durch das Tal des Todesschattens muss, wo es wirklich finster ist, wo es bedrohlich ist, wo nur graue Wolken sind und es dann plötzlich ganz dunkel wird. Ich fürchte nichts Übles. Und der Grund ist genau der, den er hier in diesem Psalm viel weiter ausführt. Denn du bist bei mir. Unsere Kleinen haben ihre Sorgen in ihrem Leben. Stellen wir uns manchmal nicht vor, weil wir nur die Großen ernst nehmen. Die Kleinen sind genauso real vor der nächsten Arbeit, vor der nächsten Klassenfahrt vielleicht, vor dem Spott ihrer Mitschüler. Mobbing ist der Grundgedanke, der durch unsere Schulen im Augenblick zieht. Es geht manches ziemlich hässlich zu. Das macht Angst. Und wir Großen haben unsere Sorgen. Denn du bist bei mir, du nimmst mich an der Hand, du leitest mich. Warum kann David ein so tiefes Vertrauen ausdrücken? Warum dürfen wir mit David genauso jeden Schritt ganz persönlich beten? Dieses Ich bete zu dir, meinem Gott. Der Grund ist, und das erste Wort, was wir hier haben in Vers 13, denn, er gibt eine Begründung und er sagt, ich bin kein Zufallsprodukt. Und selbst wenn meine Eltern mich nicht wollten, auch das gibt es, ich bin kein Zufallsprodukt. Schon im Mutterleib wolltest du mich. Schon im Mutterleib hast du mich geformt und gebildet. Schon im Mutterleib hast du einen Plan für mein Leben gehabt. Und das ist ein sehr wertvoller Gedanke. Ich fange an mit Vers 14. Ich preise dich dafür, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele weiß es sehr wohl. Haben wir diesen Blick auf unseren Körper, auf unsere Psyche, auf das, was wir sind? Ich preise dich, dass ich wunderbar gemacht worden bin. Ja, David war mit besonderen Gaben ausgestattet. Wenn wir 1. Samuel 17 lesen, der konnte brillant reden, der konnte sehr gut singen, der konnte gut dichten, der konnte die Harfe spielen, der war mutig und trat gegen wilde Tiere an, der war mutig und trat gegen Goliath an, der hatte ganz viel Weisheit. Und jetzt sagt er, und betrachtet sich nicht die Mängel meines Lebens, sondern er sagt, ich bin wunderbar geschaffen worden. Und ich möchte euch Kindern ganz besonders und uns allen Mut machen zu diesem Blick. Ja, es gibt Krankheit und das ist nicht wie die Schöpfung, wie Gott es möchte. Aber vom Grunde her, die Fähigkeiten, die wir haben, vielleicht besonders sportlich, vielleicht besonders interessiert an, es gibt die Leute, die wunderbar gerne mit Zahlen umgehen, vielleicht die, die gerne lesen, die künstlerisch begabt sind. Ich bin wunderbar gemacht. Wir denken sehr schnell geistlich und lesen, denken nach über die Segnungen, die uns geworden sind. Lasst uns gerade in unserer heutigen Zeit auch unsere Kinder ermutigen, so wie Gott uns geschaffen hat, uns wirklich anzunehmen, Ja dazu zu sagen. Denn wir leben in einer Gesellschaft, die sagt, wir müssen unseren Körper optimieren. Operationen machen ganz viel Veränderung möglich. Das fängt mit einer Nasenglättung an und es gibt ganz viele Dinge, wo wir uns verändern können. Unsere gesellschaftlichen Vordenker sagen, wir sind digital unterwegs, wir sind gerade an diesem Sprung zur nächsten Entwicklungsstufe des Menschen, nämlich Menschsein optimiert, perfektioniert mit Hilfe der künstlichen Intelligenz, die kann uns Mängelwesen doch viel, viel besser machen. Und da sollten wir unsere Kinder, sollten wir euch begleiten. Wir sind in einer Gesellschaft, die sagt, es ist fließend. Mein Geschlecht ist biologisch nicht festgelegt. Ich kann mir aussuchen, was ich bin. Wenn wir das hier sehen, dann sind wir nicht nur bei so einer theologischen Aussage, das habe ich früher stärker gedacht von 1. Mose 1, im Bilde Gottes schuf er ihn, das gilt für den Adam und abgeleitet von Adam gilt das für jeden von uns. Wenn wir uns das hier ansehen, Psalm 139, dann gilt das für jeden Embryo, der im Mutterleib entsteht. Ganz persönlich, denkt zurück, ob das vor 70, 50, 10, 2 Jahren oder bei Benno vor noch einem Monat war, im Mutterleib passiert genau das, was ich jetzt hier rot markiert habe. Da haben wir diese schönen Worte von David, du hast mich gebildet, das heißt geschaffen. Du hast mich gewoben und dann Vers 15 gewirkt. Das ist die Idee eines künstlerischen Stickers, der Kunstwerke wirkt. Denken wir beispielsweise an die Vorhänge im Tempel. Da waren die Kunstwerker, die da die Cherubim eingewirkt haben, die die Farben durchgezogen haben. Und die hatten natürlich vorher in ihrem Kopf ein Bild. Vielleicht sind wir nicht alle so handwerklich begabt, aber jeder, der Elektroarbeit macht oder ein Haus bauen möchte, die einen machen den Schaltplan, die anderen machen die Zeichnung vom Haus. Es geht ja keiner willkürlich drauf los und sagt, ich guck mal, was hinterher da rauskommt. Vielleicht klappt es oder passt zusammen. Sondern wir haben hier Vers 15 jemanden, der ein Kunstwerk vor Augen hat. Und das Kunstwerk bist du. Und der im Mutterleib, das ist die Überzeugung von David, im Mutterleib, das hat entstehen lassen. Und da geht es wieder um alle Facetten unseres Lebens. Nein, erstmal noch, er hat uns damals auch wirklich gesehen und wahrgenommen. David beschreibt das Ganze hier mit den Nieren. Da geht es um das gesamte Innere des Körpers. Die Nieren im Alten Testament stehen dann aber auch für die Empfindungen, für das Gewissen, also auch unser psychisches Sein und unser Sein vor Gott. Wir lesen von den Gebeinen, unser ganzes Knochengerüst, wie es entstanden, wie es ist, wie es sich entwickelt hat. Wir lesen in Vers 16 von dem Keim, dem Embryo, dem noch ungeformten Wesen. Das schreibt David, obwohl er kein Ultraschallgerät hat. Aber er sagt, Gott schaut in den Mutterleib hinein und betrachtet das Ganze im Werden und Entstehen. Das ist natürlich kein biologischer Bericht, den wir haben über Zellteilung. Wir können das Ganze auch biologisch jetzt hier aufschreiben. David schreibt ein Gedicht, mit dem er seinen Gott anbeten möchte. Und da ist ihm wichtig, ich war dir damals nicht verborgen. Und jetzt sind wir wieder beim Kontext des gesamten Psalms. Wie sollte ich dir denn heute verborgen sein? Damals sahen meinen Keim deine Augen, den Embryo. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt. Ich muss gestehen, dass ich werde hier zu Gedanken von David angeregt, die ich normalerweise nicht habe. Diesen Zusammenhang zu sehen, dass von Anfang an im Leib meiner Mutter vor über 50 Jahren, dass ich da die volle Aufmerksamkeit Gottes hatte. Wie viel mehr, sagt er, heute. Und er geht in Vers 16 noch weiter und sagt, die Tage, als noch kein Lebenstag da war, die waren alle in dein Buch eingeschrieben. Du wolltest, dass ich wirklich lebe. Fazit: Wir können wieder nur, oder David kann wieder nur einen Vers einschieben in seinem Lied, das er dichtet, wo er sagt: Ich bete diesen Gott an. Wie kostbar sind mir deine Gedanken, o Gott. Und hier merken wir das Wort Gedanken. Dahinter steht die Idee, nicht es ist willkürlich etwas entstanden, sondern Gott hat darüber nachgedacht. Er hatte einen Plan mit mir und für mein Leben. Wie gewaltig sind ihre Summen? Er kann keinen Strich einfach nur drunter ziehen und dann die Zahl hinschreiben, sondern er sagt, das übertrifft doch bei weitem alles. Und er fühlt, wollte ich sie zählen, sie sind reicher als der Sand. Und er fühlt sich wie einer, der träumt. So bemerkenswert wunderbar ist es für ihn. Deshalb am Ende, ich erwache, ich kann es nicht fassen. Aber ich bin immer noch bei dir. Ich bin gehalten in deiner Hand. Jetzt in meinem Leben, wenn ich mich hineinversenke in die Zuwendung eines Gottes zu mir ganz persönlich, ich bin noch bei dir. Das hat Auswirkungen auf ihn in seinem Leben. Er sagt, wenn ich im Glauben wissen darf, Gott ist an meiner Seite, dann möchte ich ihm jetzt diese Antwort geben. Und das ist das, was die letzten 6 Verse ausmachen. Zu 100% für Gott und gegen die Ungerechtigkeit, die ich in dieser Welt finde. Er spricht von den Menschen, die gottlos sind. Von den Menschen, für die ein Menschenleben keinen Wert hat, Blutmenschen, die einfach einen umbringen können, ohne dass sie darüber nachdenken. Vers 20, er spricht von den Menschen, die sich über Gott lustig machen, die Gott überhaupt nicht ernst nehmen, die können die Hand zum Eid heben und Betrug begehen, die können Gott nennen und gleichzeitig ein Verbrechen begehen. Er spricht, Vers 21, von Menschen, die Gott hassen. Und da ist die Antwort von David, die hasse ich. Da ist die Antwort von David, Gott, möchtest du doch den Gottlosen töten? Vielleicht verstehen wir gerade, warum wir heute nicht einfach unrevidiert Psalmtexte ins Liederbuch der christlichen Gemeinde übernehmen. Im Neuen Testament sind wir nicht unterwegs, dass wir sagen, wir hassen irgendeinen Menschen, egal wie er tickt. Wir hassen keinen Menschen. Ich habe versucht, mal was darüber zu legen, dass uns das ins Neue Testament bringt. Was wahr ist, was David hier ausdrückt, ist, ja, es wird, Römer 1, Gottes Zorn kommen über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Und wir gucken in die Nachrichten und wir sehen einen Anschlag, der geschieht. Natürlich, das ist zutiefst verabscheuenswert. Natürlich, das sind die Blutmenschen. Wir sehen die Kriege, die geschehen. Wir sehen die Gewalt, die angewendet wird. Wir lesen von Betrug an allen Enden. Von daher, Gottes Zorn wird offenbar. Am Ende wird er das Gericht üben. Zweiter Schritt. In dieser Zeit sagt Gott, mein ist die Rache, ich will vergelten. Ihr habt kein Recht zur Selbstjustiz, ihr habt kein Recht, zu den Waffen zu greifen, auf die Straße zu gehen und Gewalt anzuwenden. Ihr dürft nicht hassen. Nein, liebt eure Feinde und tut Gutes denen, die euch hassen. Das dreht sich um. Das Prinzip aber bleibt dahinter. Auch im Neuen Testament, Römer 12, steht, verabscheut das Böse. Und das ist, glaube ich, das, was wir aus diesem Abschnitt von David hier lernen können. Neutestamentlich befremdet er mich sehr, dass hier ein frommer Mensch betet, ich hasse diese Menschen. Aber das Prinzip dahinter, David ist so auf Gottes Seite, dass er sagt, da sind die gottlosen Menschen und mit denen kann ich mich auf keine Weise solidarisieren. Ich gehe ganz gegen sie innerlich auf Distanz, aber ich bin zu 100% auf Gottes Seite, was auch passiert. Das ist das Ergebnis seines Psalms, den er vorher gesagt hat. Und das führt ihn zum Fazit dieses Psalms. David betet nicht, ich hasse deine Feinde, weil er sich stolz auf die Schultern klopft, weil er überheblich ist und mit dem Finger auf Menschen weist, die Böses tun, die böse sind. Das macht er nicht. David betet auch diesen Psalm nicht, indem er sorglos ist. Ein Noah konnte nicht ins Schiff steigen und der hat das ja umgesetzt, was wir hier haben, führe ich ans äußerste Ende des Meeres. Der Noah ist ins Schiff gestiegen und ist weggefahren. David betet diesen Psalm nicht sorglos und davor möchte ich warnen, dass wir ihn nicht sorglos beten und sagen, ist ja egal, ich mache, was ich will, Gott ist bei mir. Es ist egal, er weiß das und ich denke gar nicht drüber nach, wozu ich eigentlich alles in der Lage bin. David weiß, dass auch in seinem Herzen es graue Zonen gibt. Er spricht hier von Blutmenschen. Und wir können sofort einen Mann sogar mit Namen nennen, für dessen Ermordung er zuständig war, verantwortlich war. Er spricht von der Gottlosigkeit. Die hat es in seinem Leben auch gegeben. Verhaltensweisen, wenn er im Philisterland war und dann sich verrückt gestellt hat, das waren mit Sicherheit nicht die Glanzstunden von David. Aber David ist offen vor seinem Gott wenn wir mit Vers 1 angefangen haben, Herr, du erforschst und erkennst mich, dann ist das für ihn dieses tiefe Wissen, dass er zum Abschluss seines Psalms jetzt plötzlich in eine Bitte äußert. Und das zeigt einen demütigen Menschen, der weiß, ich bin nicht vollkommen. Das zeigt aber einen gläubigen Menschen, der sagt, Herr, bringe mich in Übereinstimmung mit dir. Ich möchte dir gefallen. Ich bin in der Gefahr, mich selbst zu täuschen. Es gibt in meinem Leben mit Sicherheit Dinge, über die ich mal nachdenken müsste. Vielleicht taucht dann plötzlich auf, dass uns klar wird, Neid ist schon ein Problem in meinem Leben. Vielleicht äußern wir den nicht laut, aber tief im Herzen steckt der drin. Vielleicht merken wir in unserem Leben plötzlich, Habsucht kann ein Problem sein. Wir sind natürlich nicht offen, die das Geld raffen. Vielleicht merken wir aber so kleine Bereiche, wo wir doch das Materielle sehr, sehr schätzen und über die Maßen schätzen. Deshalb erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Er hat einen Wunsch, nicht den Weg der Mühsal zu gehen. Denn in Psalm 1 heißt es, der Weg der Gottlosen wird vergehen. Beten wir das mit diesem Wunsch, wenn da etwas ist, das uns von Gott wegführt, das uns Mühe in unserem Leben machen kann, weil es auf eine doch holprige Bahn führt, dass Gott einfach mal nachsieht, dass er die Lupe auch in diesem Sinne in die Hand nimmt, aber dann leite mich auf ewigem Weg. Psalm 32, David hat Sünde begangen und es macht ganz klar, ich habe dir meine Sünde bekannt. Und dann geht es weiter mit der Empfehlung für die anderen Menschen, sei doch nicht wie ein Ross, wie ein Tier, das man einfach mit dem Zaumzeug bändigen muss. Gott will dich mit deinen Augen leiten. Und das ist sein Wunsch hier an dieser Stelle. Vers 23 und 24, ernsthaft zu beten ist gefährlich. Es hat hier mal ein Bruder diesen Vers vorgestellt und dann habe ich da gesessen und gedacht, ernsthaft gedacht, ja, das will ich beten. Und es hat vieles aufgedeckt, das sehr, sehr tief gegraben hat. Es ist nicht einfach, man muss sich schon überlegen, ob man diesen Vers mit echt aufrichtig beten kann. Es kann plötzlich dazu kommen, dass man entdeckt, Gott möchte doch so ein paar Dinge noch zeigen. Aber insgesamt, du weißt, wie oft wir mutlos sind, wie die Angst gewinnt und uns jede Hoffnung nehmen will. Umgekehrt, lasst uns begreifen, wie groß du bist und dass du uns kennst und dass dein Plan schon für uns fertig ist. Du bist der, der mich durch und durch kennt. Das ist wunderbar. Du bist der, der mich leitet überall, wo ich bin. Es ist egal wo. Das ist wunderbar. Denn als ich der Säugling im Mutterleib war, und wir Christen können ja noch einen Schritt weiter gehen und sagen, du hast mich schon vor Grundlegung der Welt erkannt. Als ich schon im Mutterleib war, war ich dir so wichtig, dass du mich geliebt, geplant, gemacht hast. Du hast alles gesehen, ein wunderbarer Gott.